Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir einen kleinen Ort in Zentralpolen vor. Eine Marktsiedlung, eine Druckerei, ein Kollegium mit Studierenden aus halb Europa. In der ersten Dekade des 17. Jahrhunderts erscheint dort ein knappes Lehrbuch in Frage- und Antwortform. Anonym gesetzt, aber bald in aller Munde, der Rakauer Katechismus. Er tritt nicht als bloßes Unterrichtswerk auf, sondern als programmatische Zusammenfassung einer kontroversen Reformbewegung, einer Bewegung, die Gott, Christus und die Schrift anders deutet als die großen Konfessionen jener Zeit. Der Katechismus soll die Lehre der polnischen Brüder systematisieren, ihren Umgang mit der Bibel zeigen und sowohl Gemeinde wie auch angehende Theologen schulen. Er ist deshalb mehr als ein Lehrbuch, er ist ein intellektuelles Visitenblatt, eine theologische Selbstvergewisserung und ein provokantes Angebot an die ökumenische Debatte. Rakau, heute Rakau, polnisch Rakau, entstand in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf dem Gut der Familie Sinienski. Der Besitzer, Jan Sinienski, gewährte den polnischen Brüdern, einer reformatorischen, antitrinitarisch geprägten Gemeinschaft, Schutz und Raum. Aus dem privaten Schutz entstand im Lauf der Jahrzehnte ein öffentliches Zentrum, eine Druckerei, Werkstätten für Schulbetrieb und Predigt, schließlich eine akademisch orientierte Lehrstätte, die Rakauer Akademie. Diese Institutionen bildeten das Rückgrat dafür, dass theologische Texte nicht nur entstehen, sondern auch verbreitet werden konnten. Drucker, die innerhalb des Ortes arbeiteten, setzten Werke in die Typen, die in anderen Städten verboten oder verfolgt wurden. Die polnischen Brüder hatten sich im 16. Jahrhundert aus verschiedenen reformatorischen Strömungen formiert. Lelio Sozzini, ein Italiener, hatte schon Mitte des Jahrhunderts kritische Fragen zur Trinitätslehre und zur christlichen Soteriologie formuliert. Sein Neffe Fausto Sozzini, lateinisch Fausto Sozzini, verfeinerte diese Fragen zu einem zusammenhängenden Denksystem. Fausto wirkte in Polen, beeinflusste Prediger, Theologen und Gemeindeleiter und starb 1604, ein Jahr vor dem Erscheinen des Katechismus, dessen Lehraussagen stark auf seinen Überlegungen basieren. Die theologische Arbeit in Rakau ging über einzelne Denker hinaus. Texte entstanden kollaborativ, wurden in der Druckerei geprüft, in Vorlesungen und Hauskreisen diskutiert. Der Rakauer Katechismus erschien 1605 in Rakau. Er trat zunächst ohne autorische Signatur auf, als Produkt einer Gemeinschaft. In Form und Funktion knüpfte er an die lange Tradition reformatorischer Katechismen an. Das klare Frage-Antwort-Format sollte Lernen erleichtern und zugleich eine verbindliche Darstellung der Glaubensinhalte liefern. Doch inhaltlich unterschied er sich deutlich von den lutherischen und reformierten Katechismen. Er bündelte die antitrinitarische, vernunftorientierte Bibelauslegung, die in Rakau praktiziert wurde, Betonung der Einheit Gottes, kritische Lektüre trinitätlicher Texte, Neuinterpretation christologischer Aussagen, kritische Haltung gegenüber Lehren wie Erbsünde und stellvertretender Sühne. Die Entstehung des Katechismus fällt in eine Periode intensiver konfessioneller Vermischung und Debatte in der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Das Land war damals vergleichsweise tolerant gegenüber religiöser Diversität, Synoden und Druckerzeugnisse florierten. Diese relative Freizügigkeit ermöglichte, dass antitrinitarische Ideen diskursfähig wurden und dass eine Akademie wie die in Rakau Studierende aus dem Ausland anzog. Es war jedoch keine politische Ruheperiode. Gegenbewegungen formierten sich. Katholische und reformierte Pole warnte der Inhalt als gefährlich und bereits früh entfalteten sich polemische Erwiderungen gegen die Publikationen der polnischen Brüder. Die Rakauer Druckerei und die Akademie machten den Unterschied. Ein gemeinschaftskultiviertes Textkorpus konnte systematisch aufgebaut werden. Lehrpläne, Sammelbände und Briefwechsel entstanden. Die Druckerei versorgte nicht nur die eigene Gemeinde, sondern auch den internationalen Markt der Religionsstreitigkeiten. Werke wie die verschiedenen Schriften zu Christus als Erlöser oder über den ursprünglichen Zustand des Menschen zirkulierten in lateinischen Ausgaben, oft bearbeitet oder kommentiert von Theologen, die in Rakau oder mit Rakau verbunden waren. Namen wie Jan Krell, in lateinischer Form Krellius, treten in diesem Kontext auf. Krell war einer der gelehrten Köpfe, die lateinische theologische Auseinandersetzungen führten und damit die Ideen der polnischen Brüder über Sprachgrenzen hinaustrugen. In späteren Jahren traten auch André Wiscowaty und andere Herausgeber hervor, die Nachauflagen und Überarbeitungen betreuten. Gleichzeitig war die anhaltende Verbreitung antitrinitarischer Schriften politisch brisant. Immer wieder forderten Gegner das Verbot von Druckwerken, lokale und überregionale Autoritäten reagierten mit Zensurversuchen. Die relative Freiheit, die Rakau jahrelang genoss, beruhte auf dem Protektorat der Landesherren. Sie war von außen stets angreifbar. Die engen Verbindungen zu protestantischen Universitäten und Glaubensnetzwerken in den Niederlanden, in England und in deutschen Territorien machten Rakau zu einem Knotenpunkt, aber auch zu einem Ziel konfessioneller Kontroversen. Der Katechismus erfüllte zwei Funktionen zugleich. Er war handliches Unterrichtswerk für Gemeinde und Schule und er war programmatische Selbstdarstellung in existenziellen Streitfragen. Die Autorinnen und Autoren wollten zeigen, unsere Deutungen sind sowohl biblisch begründbar als auch vernünftig durchschaubar. Gerade diese doppelte Stoßrichtung, Nähe zur Schrift, Anspruch auf vernünftige Nachvollziehbarkeit, machte den Text attraktiv für suchende Leserinnen und Leser, aber auch gefährlich für etablierte Kirchen, die ihn als Herausforderung verstanden. Die Produktion des Katechismus innerhalb eines Druck- und Lehrapparats hatte Folgen für seine Form. Klar strukturierte Kapitel, Verweise auf Schriftstellen, didaktische Kürze, solche Merkmale erhöhten die Verbreitungsgeschwindigkeit und die Wirkung. Der Rakauer Katechismus blieb nicht allein in Polen, Übersetzungen und lateinische Ausgaben verbreiteten seine Thesen in ganz Europa. Dies führte zu massiven Reaktionen, Predigten, Disputationen, Verbotsverfügungen und schließlich zu Repressionen gegen die Institutionen in Rakau. Die Schließung der Druckerei und die Einschränkungen für die Akademie nach der Mitte der 1630er Jahre markieren den Anfang vom Ende der öffentlichen Präsenz der polnischen Brüder in ihrer ursprünglichen Form. Die endgültige Vertreibung sollte dann später folgen. Für das Selbstverständnis der polnischen Brüder blieb der Katechismus aber programmatisch. Er dokumentiert die systematischen Grundlagen ihrer Theologie, die synoptisch zeigt, wie man in Rakau Schriftstudium und Vernunftargument verband. Um zu erfassen, welche spezifischen Lehrpunkte der Katechismus setzte, wie er etwa über Gottheit, Christus, Erbsünde, Sühne und kirchliche Praxis urteilte und welche Bibelstellen dabei jeweils ins Feld geführt wurden, hilft ein genaues Lesen des Textes selbst. Der Rakauer Katechismus legt seine theologische Grammatik knapp und präzise dar. Er beginnt nicht mit abstrakten philosophischen Begriffen, sondern mit der Frage, wer Gott ist. Und zeigt damit die methodische Priorität Schrift plus Vernunft. Die Lehren lassen sich auf einige Kernthesen reduzieren, die die polnischen Brüder systematisch verteidigten. Erstens die Einheit Gottes und die Ablehnung einer ontologischen Dreifaltigkeit. Zweitens die Stellung Jesu als von Gott gewirktes, nicht vorzeitlich existierendes Wesen. Drittens die Leugnung der Erbsünde als übertragene Schuld. Viertens die Ablehnung der Satisfaktions- oder Genugtuungslehre, wie sie in der klassischen Scholastik und in der reformierten Tradition vertreten wurde. Diese Punkte verbindet eine gemeinsame Argumentationstechnik. Philologische Exegese, Vergleich von Parallelstellen, logische Widerspruchsanalyse und Betonung moralisch-ethischer Konsequenzen. Zur Einheit Gottes verweisen die Verfasser des Katechismus auf Bibelstellen, die den jüdischen Monotheismus betonen, Deuteronomium 6,4 höre, Israel. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Jesaja Kapitel 44, Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 4 bis 6, wo Paulus zwischen dem einen Gott, dem Vater und Christus als Werkzeug unterscheidet, Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 3, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Die Rakauer Autoren lesen diese Texte so, dass göttliche Einzigkeit nicht nur numerisch, sondern auch personal zu denken ist. Es gibt einen alleinigen Gott, den Vater, von dem alle göttliche Macht ausgeht. Sie verweisen zudem auf Texte Jesaja Kapitel 43 Vers 10: Ihr seid meine Zeugen, ich bin Gott und sonst ist kein Heil. Und argumentieren, dass Wendungen wie Gott ist in Christus, 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 19, nicht die Identität, sondern die Beziehung, Berufung oder Repräsentanz ausdrücken. Trinitätsbefürworter beriefen sich auf Verse Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Philipperbrief Kapitel 2 Vers 6: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Die sozinianische Antwort liegt in philologischer Vorsicht und in Kontextvergleich. Johannes Evangelium Kapitel 1 Verse 1 bis 3 und 14 zeigen, dass das Wort mit Gott in Beziehung steht und durch Gott handelt. Das Wort war Gott, kann nach ihrer Leseart auch so verstanden werden, dass das Wort göttliche Vollmacht oder göttliche Sendung trägt, ohne metaphysische Identität zu behaupten. Sie betonen, dass Aussagen über Gottsein in der Schrift verschiedene Bedeutungen haben, etwa Gottes Vertreter sein, Richter 13,6, 1. Buch Mose Kapitel 41 Verse 39 bis 40 und dass die Aussagen über Christi Haltung in Philipper 2 den Zustand der Demut und späteren Erhöhung beschreiben, nicht eine ewige Gleichheit im Wesen. Die Frage nach der Vorexistenz Christi führt zu ähnlichen exegetischen Drehbewegungen. Trinitarier verweisen Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 58, bevor Abraham war, bin ich, und auf Passagen, die Christus vor der Menschwerdung aktiv erscheinen lassen, zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 5, Kolosserbrief Kapitel 1 Verse 16 bis 17. Die Rakauer Schriftsteller werten solche Texte um, Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 58 interpretieren sie als prophetische Selbstaussage, die Jesu eschatologische Identität markiert, nicht als Ausdruck einer präexistenten Personwerdung. Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 15: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, lesen Sie als Hinweis auf die Stellung Christi innerhalb der Schöpfungsordnung. Erstgeborener heißt ordnungsgemäß Erster in Rang, nicht zeitlich vor aller Schöpfung vorhanden. Vergleiche mit Psalm 2 und Sprüche 8, die Weisheit, die personifiziert wird, zeigen für Sie, wie biblische Bilder theologisch variabel bleiben. Die Rakauer Theologie hält fest, Christus ist dem Vater gezeugter Sendungsträger, dessen Einsetzung und Erhöhung Gottes Werk ist, Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 36, Philipperbrief Kapitel 2 Verse 9 bis 11. Zum Problem der Erbsünde bezieht der Katechismus eine klare Position. Schuld wird nicht automatisch vererbt. Sie stützen sich auf Texte Hesekiel Kapitel 18 Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Jeremia Kapitel 31 Verse 29 bis 30, wo jeder nach seiner Schuld gerichtet wird, sowie auf 2. Korintherbrief Kapitel 5 Vers 10 individuelle Rechenschaft. Die zentrale Trinitarierstelle Römerbrief Kapitel 5 Verse 12 bis 21 wird von den Rakauern philologisch und kontextuell neu gelesen. Sie erkennen zwar, dass Tod und Verderbnis durch Adam in die Welt kamen, doch sie unterscheiden zwischen natürlicher Verderbnis, Sterblichkeit und persönlicher Schuld. 1. Korintherbrief Kapitel 15 Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Römerbrief Kapitel 5 Vers 18 können so verstanden werden, dass die Folgen des Adamsvergehens physisch existenziell, aber nicht strafrechtlich schuldhaft auf alle Menschen übertragen wurden. Die praktische Folgerung ist radikal. Kinder sind nicht als schuldig geborene Wesen anzusehen. Buße, Glaube und persönliche Verantwortlichkeit bleiben die Bedingungen der Rechtfertigung. Die Sühnefrage ist vielleicht am deutlichsten ein sozinianischer Stachel. Die übliche Genugtuungslehre behauptet, Gott fordere Gerechtigkeit, die nur durch stellvertretendes Leiden ausgeglichen werden könne. Fausto Sozzini formulierte diese Kritik in De Jesu Christo Servatore, es sei unvereinbar mit göttlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, dass Gott Genugtuung verlange, die denjenigen, den er liebt, dem Strafbedürfnis eines Gesetzgebers opfert. Statt einer juristischen Entschädigungslogik betonen die Rakauer Autoren die erzieherische, versöhnende und demonstrative Wirkung des Leidens Jesu. Als biblische Stützen nennen sie Texte, die Reue und Umkehr in den Mittelpunkt stellen. Lukas Evangelium Kapitel 19 Vers 10: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist. Johannes Evangelium Kapitel 12 Vers 47: Wenn jemand meine Worte hört und glaubt nicht, richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 18 bis 19, Versöhnung durch Reformation des Herzens. 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, Leiden zur Heilswirkung, aber nicht als strafrechtliche Übertragung. Jesaja 53, den Klassiker der stellvertretenden Leidensdeutung, lesen Sie nicht als göttlich-rechtliche Zahlung, sondern als Beschreibung des leidenden Gerechten, dessen Leiden Menschen zur Buße rufen kann. Sie lassen sich durch moralethische Einwände leiten. Ein Gott, der Gehorsam durch blutige Erpressung erzwingt, sei schwer mit der Offenbarung eines liebenden, vernünftigen Schöpfers zu vereinbaren. Wie argumentieren die Rakauer gegen die stärksten biblischen Gegenbelege? Trinitarische Hebräertexte, Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, er trägt alle Dinge durch sein mächtiges Wort. Nachdem er die Reinigung der Sünden vollbracht hat, setzte er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe, werden von den Rakauern nicht ignoriert. Sie lesen jedoch Reinigung der Sünden im Sinne einer am Ende vollzogenen göttlichen Anerkennung für den gehorsamen, leidenden Menschen Christus, der aufgrund seiner Treue von Gott erhöht wurde. Die Reinigung ist Ergebnis, nicht rechtliche Zahlung. Bei Philipper 2 betonen sie die rhetorische Bewegung, Demut vor Erhöhung, nicht ewig ontologische Gleichheit. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1 ziehen sie die hermeneutische Vorsicht vor. Sprachliche Ausdrücke müssen in ihren semantischen Feldern und Parallelstellen beurteilt werden. Das zentrale Mittel bleibt die argumentative Kohärenz. Wenn die Lehre von Gott Liebe und Gerechtigkeit verbindet, dann darf die Rechtfertigung nicht auf Vorstellungen beruhen, die menschliche Vernunft als ungerecht empfindet. Zu den Hauptfiguren gehören neben Fausto und Lelio Sozzini eine ganze Reihe gelehrter Männer und Frauen, die den Katechismus schrieben, kommentierten, verbreiteten und verteidigten. Jan Crellius, Krell, war der lateinische Theologe, der theologische Argumente systematisierte. Andrei Vyssovati gehörte später zu den prominenten Editoren und Verbreitern. Ihre Schriften, darunter De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis, gelten bis heute als die programmatischen Texte, die der Katechismus zusammenfasst. Wichtig bleibt: Der Katechismus ist Gemeinschaftswerk, nicht die Handschrift eines Einzelkämpfers. Die Rakauer Akademie formte nicht nur Theorien, sondern Praktiken. Predigt, Unterricht, Druck und Briefwechsel schufen ein lebendiges Intellektnetzwerk. Die Wirkung des Katechismus war unmittelbar und polarisiert. Innerhalb Polen löste er heftige Reaktionen aus. Katholische Theologen wiesen die Lehre als Häresie zurück und setzten Zensurmaßnahmen durch. Auch Reformierte und Lutherische konnten zeigten sich alarmiert, da die Abkehr vom Trinitätsdogma die Grundlagen gemeinsamer christlicher Bekenntnisse in Frage stellte. Die polemische Literatur explodierte, Gegenparolen, Gegenschriften, Predigten und Disputationstexte. Diese Auseinandersetzungen vertieften die Grenzen zwischen den Konfessionen und machten Rakau zum Synonym für antitrinitarische Lehre. International führte die Lehre zu widerstreitenden Effekten. Einerseits gründete sich ein transnationales Netzwerk von Sympathisanten. In den Niederlanden, in England und in deutschen Städten zirkulierten Rakauer Drucke und einfache Katechismen fanden Leser im protestantischen Westen. Die theologische Betonung auf Vernunft und Schrift passte gut zur aufkommenden protestantischen Bibellektüre und zum wachsenden Interesse an religiöser Toleranz. Andererseits nutzten Gegner die Verbreitung als Argument für schärfere staatliche Maßnahmen gegen sektiererische Drucker und Lehrstätten. Die Rakauer Akademie und Druckerei gerieten unter Druck, Privilegien und Schutz schwanden und die Institutionen litten unter staatlicher Zurückhaltung und kirchlicher Gegnerschaft. Die Kontroversen hatten auch langfristige Folgen. Die sozinianische Ablehnung der Erbsünde und der stellvertretenden Genugtuung beeinflusste später säkularrationale Diskussionen über Ethik und Gerechtigkeit. Wenn Sühne moralisch erklärbar werden soll, muss man ihre Ziele und Mittel prüfen. Das Denken aus Rakau trug zur Entstehung eines rationaleren Bibelverständnisses bei, das die Exegese historisch-philologisch anlegte. In England fanden solche Ideen Resonanz in frühneuzeitlichen unitarischen Kreisen. Im 18. Jahrhundert mündeten ähnliche Überlegungen in bekanntere unitarische und deistische Diskussionen. Zugleich blieb die polemische Last spürbar. Die Diskurse über Trinität und Sühne prägten Debatten in Theologie und Politik, und Rakauers Schriften dienten Gegnern oft als abschreckendes Beispiel, wie weit religiöser Dissens gehen könne. Die Spannungen kulminierten in politischen Maßnahmen gegen die öffentlichen Strukturen der polnischen Brüder. Druckverbote, Schließung von Institutionen und der Entzug staatlicher Protektion schränkten die Sichtbarkeit des Rakauer Modells ein. Dennoch überdauerte seine theologische Saat in handlichen Schriften, in Exilgemeinden und in der literarischen Erinnerung. Die Rakauer Lehren blieben ein Maßstab für alle, die eine Verbindung von biblischer Nähe und vernünftiger Kritik suchten. Sie stellten Fragen, die die europäische Theologie noch lange begleiten sollten. Die Nachwirkung des Rakauer Katechismus lässt sich nicht an einer einzigen Institution oder einem klaren Datum festmachen. Sie zeigt sich in einem Geflecht von Textverbreitung, Exilnetzwerken, methodischen Verschiebungen und politischen Debatten. Zunächst blieb der Katechismus selbst ein Lehrbuch für Gemeinden und Schulen der polnischen Brüder, doch schon bald wurde er Teil eines größeren Textkorpus. Werke wie De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis sowie Sammlungen von Socinis und anderer Brüder fanden Eingang in Sammelausgaben, die außerhalb Polens gedruckt wurden. Besonders wichtig war die Bibliotheca Fratrum Polonorum, Amsterdam, 1665-1668. Diese Edition sammelte zentrale Schriften der polnischen Brüder und machte deren Argumente dem westeuropäischen Publikum zugänglich. Solche Sammlungen konservierten nicht nur Lehren, sie standardisierten auch die socinianische Argumentationsweise, die formale Strenge des Rakauer Katechismus, die knappe Frage-Antwort-Form, die systematische Verweisung auf Schriftstellen und die Konzentration auf vernünftige Nachvollziehbarkeit, prägte die Art und Weise, wie spätere unitarische und freiheitlich gesinnte Theologen argumentierten. Die Betonung philologischer Exegese, also die sorgfältige Analyse von Sprachformen, Parallelstellen und Kontexten, war ein Erbe, das in den Aufklärungsjahren Früchte trug. Wer die Bibel nicht mehr als unanfechtbares Dogmenarchiv, sondern als Textkorpus las, der historisch und sprachlich zu deuten war, fand in den socinianischen Schriften eine methodische Vorlage. Diese Haltung trug zur Entwicklung moderner, kritischer Bibelwissenschaft bei, nicht indem sie alle traditionellen Glaubensinhalte vernichtete, sondern indem sie zeigte, wie dichtes Textlesen und vernünftige Prüfungen zu anderen, oft ethisch zentrierten Deutungen führen können. Politisch und gesellschaftlich hinterließ der Rakauer Katechismus Spuren in Debatten um Gewissensfreiheit und religiöse Toleranz. Die polnischen Brüder nahmen für sich in Anspruch, dass Religions- und Gewissensfragen nicht gewaltsam reglementiert werden sollten. Sie suchten für abweichende Lehren legalen Schutz und argumentierten mit Vernunft und Schrift für ihre Rechte. Die Vertreibung der polnischen Brüder 1658 durch den polnischen Sejm stellte zwar das Ende ihrer öffentlichen Präsenz in Polen dar, doch die darauffolgende Diaspora verbreitete ihre Ideen weiter. Exilgemeinden in den Niederlanden, in Preußen und in anderen protestantischen Regionen waren Träger der socinianischen Texte und Drucker in den Niederlanden sorgten dafür, dass die Schriften in Umlauf blieben. Dort fanden sie Leser in England, wo sich im 17. und 18. Jahrhundert eine unitarische Bewegung formierte, die die Kernthesen der polnischen Brüder, Einheit Gottes, kritische Christologie, Ablehnung vererbter Schuld, aufnahm und weiterentwickelte. Wie konkret war dieser Einfluss? In England und später in Nordamerika verhalfen die socinianischen Argumente den frühen Unitariern zu einer intellektuellen Legitimation. Joseph Priestley, Theophilus Lindsay und andere des 18. Jahrhunderts sahen in den Schriften der polnischen Brüder Vorläufer ihrer eigenen, rationalen Religion, ein Gottesbild, das moralische Vernunft und Gewissensentscheidung in den Mittelpunkt stellt. Selbst wenn direkte Textzitate nicht immer nachweisbar sind, verband eine ideengeschichtliche Kontinuität die Rakauer Argumentationsart mit dem, was später als liberal-protestantische Theologie bekannt wurde. Die theologische Bedeutung reicht darüber hinaus tiefer. Die socinianische Infragestellung der stellvertretenden Sühne regte philosophische und moraltheologische Diskussionen an, die weit in die Aufklärung hineinwirkten. Wenn Sühne nicht primär als juristische Stellvertretung, sondern als moralische Erneuerung verstanden wird, dann verlagert sich das Zentrum der Religion auf Ethik, Erziehung und die Transformation des Gewissens. Diese Verschiebung ermöglichte neue Verbindungen zur emergenten Ethik der Aufklärung, zur Betonung persönlicher Tugend und zur Idee, dass religiöse Autorität, auch biblische, immer kritisch geprüft werden darf. Gleichzeitig bleiben Grenzen der Wirkung zu beachten. Die socinianische Position blieb in der frühen Neuzeit marginalisiert und oft verleumdet. In vielen Ländern galten ihre Lehren als staatsgefährdend oder zumindest als gesellschaftlich destabilisiert. Repression, Zensur und die Vertreibung schwächten die organisatorische Kraft der polnischen Brüder. Ihre theologische Reichweite war deswegen eher textlich und intellektuell als institutionell. Ideen migrierten, während Gemeinden in ihrer ursprünglichen Form zerfielen. Die historische Bedeutung des Rakauer Katechismus zeigt sich heute in mehreren Ebenen. Erstens als dokumentierter Programmentwurf einer antitrinitarisch geprägten Gemeinschaft, der die Kernthesen der sozinianischen Theologie bündelt. Zweitens als methodisches Vorbild für eine bibelwissenschaftliche Praxis, die philologische Genauigkeit und logische Kohärenz fordert. Drittens als Beitrag zur europäischen Debatte um Gewissensfreiheit, Toleranz und die Rolle des Staates in religiösen Angelegenheiten. Viertens als intellektueller Vorläufer späterer unitarischer, liberal-protestantischer und säkular-rationaler Strömungen, die das Augenmerk vom juristisch-sühneorientierten Dogma hin zu Ethik, Herzensveränderung und verstandesmäßiger Begründung lenkten. In der Forschung bleibt der Rakauer Katechismus ein Schlüsseltext, weil er eine klare programmatische Stimme jener Gemeinschaft liefert, die anderswo nur in verstreuten Aktenschriften oder polemischen Gegenwerken erscheint. Wer den Weg von der konfessionellen Konfrontation zur modernen Religionsfreiheit nachvollziehen will, muss die knappen, oft unspektakulären Fragen und Antworten dieses Katechismus lesen. Dort liegt die Verbindung zwischen Exegese, Vernunft und Praxis, die das frühe moderne Denken nachhaltig prägte. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.